Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Okay.
Ja.
Okay,
aber so geht es schon.
Ja.
Ja. Ja. Ach so. Das ist nicht gut. Weil die da drin jetzt lesen. Das finde ich ja. Nee, das mache ich. Das finde ich nicht gut. Ja, ich habe es auch jedes Jahr. Ja, ich sage das ja jetzt. Das geht ja jetzt aus so.
Gut.
Ja, danke. Das ist auch gut. Ja, aber keine Weihnachten.
Na gut, Ameisenpipi. Ameisenpipi.
Danke.
Ja, ja. Alles gut. Ja. Ja.
Können wir das später machen? 1-1.
Sollen wir auch gucken?
Hallo.
Die fangen an.
Nee, okay. Ich bin die Letzte.
Die Musikanten, also, die fangen an. Nicht also, sie. Genau.
Herzlich willkommen zur Lesung der Kammweg-Förderpreisträger aus dem Kulturrahmen Erzgebirge Mittelsachsen. Wir hörten zum Anfang das Trio Opal, das sich nach diesem Edelstein benannt hat. Und das sind Marianne Schürmann an der Flöte, Isabella Raab. Vielleicht zeigt ihr euch noch mal kurz. Isabella Raab an der Bratsche und Albrecht Bunk an der Gitarre. Wir hätten vielleicht doch einen Verstärker noch für euch gebraucht, denn wir haben heute wirklich schon das Gefühl, schon mal besser gesessen zu haben. Das ist ziemlich laut hier für die Literatur. Es ist nicht gerade heute so ein günstiger Ort. Aber wir wollen Ihnen eine interessante Stunde bieten mit Texten von den Gewinnern des Wettbewerbs, der praktisch im vorigen Jahr ausgelobt und praktisch prämiert wurde. Zu meiner Rechten Ulrike Schürer aus Leipzig. Ganz links, das ist Silvia Eckert. Sie ist in Leisnig zu Hause. Und Wiete Lenk an meiner Seite kommt aus Dresden. Und alle drei haben irgendwie entweder in ihren Texten oder in ihrer Biografie einen Bezug zum Erzgebirge praktisch eingebracht. Der Preis wurde 2004 ausgeschrieben, damals sozusagen für Kurzgeschichten. Und man hatte das Gefühl, dass man auch etwas für Lyrik tun müsste. So wurde dann im nächsten Jahr der Preis für unveröffentlichte Lyrik ausgeschrieben. Und dann kam die Idee auf, dass man doch auch Bücher, die sich auf das Erzgebirge beziehen, praktisch prämieren könnte. Und das ist dann in der Folge geschehen. Insofern hat dieser Preis eine wandelbare Geschichte. Hinzu kommt, was vielleicht ganz neu ist, in diesem Jahr werden also wieder Bücher gesucht, die sich auf das Erzgebirge beziehen, aber was neu ist, auch Bücher, die von Erzgebirgerinnen und Erzgebirger geschrieben wurden und nicht unbedingt zum Erzgebirge Bezug haben. Das ist sozusagen neu und die Ausschreibung, die wird demnächst auch veröffentlicht. Wir beginnen praktisch mit Wiete Lenk. Sie hat den ersten Satz, den finde ich eigentlich ganz schön passend. Ich will ihn noch ein bisschen umstellen. Der Anfang schien vielversprechend. Also ich hoffe, dass auch für Sie der Anfang vielversprechend erscheint. Mit dem Trio Opal. Ah ja, Sie kriegen noch ein Mikrofon, da wird es dann sozusagen etwas besser. Wiete Lenk, wenn ich mir das so anschaue, Dresdnerin, dann nach dem Abitur als Stewardess gearbeitet. Das war ja eigentlich ein Traumberuf. Schöne Frauen und schnelle Maschinen und blitzende praktisch Piloten. Also da ist sozusagen alles zusammengekommen.
Eher Schiff.
Ach, eher Schiff? Ja. Ah ja, das...
Aber trotzdem blitzende.
Ja, nimmst du das? Ja, blitzende
ja,
Kapitäne sozusagen ja. und erste Offiziere und was es da alles
Richtig.
Gibt.
Richtig.
Ah ja, und da hast du ja doch einiges von der Welt gesehen.
Kann man so sagen, ja. Zumal zu DDR-Zeiten, das ja nicht jedem selbstverständlich war, in die Welt hinausreisen zu dürfen.
Ah ja, und dann hast du irgendwie für dich das Schreiben entdeckt. Eigentlich ist ja so praktisch so ein Treiben auf dem Meer eigentlich inspirierend genug, oder? Aber da hat man keine Zeit dafür, ne?
Hat man schon. Ich habe zumindest eine Art Tagebuch geführt, aber ich habe schon eher geschrieben. Ich habe schon als Schülerin in der Schule sehr, sehr gerne das Fach Deutsch gemocht, im Gegensatz zu Mathematik. Und habe da auch schon immer sehr gerne geschrieben, mit Freude. Geschichten, kleinere, ja, und die entsprechenden Aufsätze natürlich.
Und du hast eine Geschichte eingereicht, die also eine Familiengeschichte darstellt, auch mit historischen oder vor allem historischem Bezug. Und jetzt meine Frage wäre, hast du da jetzt eine konkrete Familie oder eine konkrete Firma im Hintergrund gehabt? Bei den Überlegungen dazu?
Ja, durchaus. Ich habe mir schon die Posamentenfabrik meiner Urgroßeltern einmal vorgenommen, wenn man so will, und habe darüber Geschichte oder diesen Text geschrieben. Natürlich fiktiv. Ich habe das also jetzt nicht als biografisches Konglomerat gedacht, sondern eher, dass das ja der Anreiz war, dass man darüber einmal schreiben könne. Mir hat es insofern auch Spaß gemacht, weil Possamenten ja nicht in jedermanns Vorstellung gleich gegenwärtig sind. Was sind Possamenten? Und das macht natürlich Spaß, wenn man mit Hilfe eines Textes da auch mal ein bisschen noch drauf eingehen kann.
Wir werden gleich den Text hören. Was mich noch interessiert, wir haben ja in der Ausschreibung das Maß von 5 Seiten. War das jetzt eine Hürde oder war das ein Anreiz?
Ich bin jemand, der sehr gern Kurzgeschichten schreibt. Und insofern war das für mich weniger eine Hürde. Ganz im Gegenteil, es hat mich in dem Augenblick nochmal dazu veranlasst, überflüssige Dinge, man kann ja da leicht geschwätzig werden, herauszustreichen und wirklich auf dem Wesentlichen zu beharren.
Ja, dann hören wir jetzt deine Geschichte.
Ja, dankeschön. Possamenten. Der Anfang schien vielversprechend. Anselm Krüger, ein überzeugter Sozi und Lehrer, stammte aus armen Verhältnissen. Das Schicksal jedoch ließ ihn in eine Familie von Stand einheiraten. Eine Tatsache, die er einem fehlenden Lichtschalter und seiner Kurzsichtigkeit verdankte. Man schrieb das Jahr 1917. Auf die Borg, da ist's halt lustig, summte Anselm vor sich hin, als er die Kleinbahn bestieg. Es ging ins Gebirge, einen kleinen erzgebirgischen Ort, unweit der böhmischen Grenze. Hier hatte die Possamentenfabrik des Franz Friedrich Dehne ihren Sitz. Perlschnüre, Borten und Zierbänder waren begehrt. Mit Kriegsbeginn kaufte Dehne 2 weitere Drehbahnen, man expandierte. Die Uniformen des kaiserlichen Militärs benötigten Dressen und Epauletten. Anselm konnte den Lichtschalter nicht finden. So prallten die beiden im Flur aufeinander. Du Ugelig! Die junge Dame schlug ihre Hände vor das Gesicht und verschwand hinter der Tür des Geschäftskontors. Anselm hob seinen Kneifer auf. Ein Glas war zu Bruch gegangen. Er steckte die Einzelteile in seine Brusttasche, klopfte an und trat ein. Die 20-jährige Johanna, Dehnes zweitälteste Tochter, sah an jenem Tag wenig ansprechend aus. Das rotfleckige Gesicht, eine Folge von übermäßigem Blaubeergenuss, ließ ihre Züge aufgedunsen und grob wirken. Du Ugelig! Johanna wich in die äußerste Ecke des Raums zurück, dort, wo die Vitrine mit Mustern der väterlichen Possamentenprodukte stand. Anselm trat näher. Die Goldfäden der Kurteln glänzten. Ganz und gar außergewöhnlich stellte er fest. Johanna stieß einen Seufzer aus und errötete vor Glück. Anselm hatte die Kurteln gemeint. Die errötende Johanna jedoch, die keine Sekunde ihr Antlitz unbedeckt gelassen hatte, ging ihm seitdem nicht mehr aus dem Sinn. Sie sei noch sehr jung, versuchte der Vater wenige Wochen später, Johanna von einer übereilten Verbindung abzubringen. Johanna blieb stur, der oder keiner. Anselm trug seinen besten Anzug, als er Franz Friedrich Dehnel um die Hand seiner Tochter bat. Der machte ein finsteres Gesicht. Dass seine Tochter so störrisch auf diesem unbekümmerten jungen Menschen im zerknitterten Zweireiher beharrte, behagte ihm wenig. Sie sind also fest entschlossen? Jawohl, sagte Anselm ein wenig zu laut und schlug seine Hacken zusammen. Dabei geriet er ins Straucheln. Im letzten Moment kam ihm die große Gardinenkordel zu Hilfe. Dehnels Mundwinkel zuckten. Junge, du bist ja nicht gescheit. Keine militärischen Anwandlungen. Das Militär ernährt uns ein gutes Teil, wohl wahr. Doch ist es egal, was einer treibt, der andere sät, der andere schreibt, ergänzte Anselm schlagfertig eine damals gebräuchliche Rede. Der Fabrikherr lachte. Johanna, die hinter der Tür gelauscht, schickte 2 Vaterunser zum Dank in den Himmel. Es lebe die Braut ihrer Eltern, die ganze Familie, rief Anselm am Abend seiner Vermählung aus und stieß mit den Gästen an. Und nach dem 6. Glas Wein, der üppigen Mitgift seiner üppigen Angetrauten gewiss, fügte er etwas leiser hinzu, es lebe die Revolution. Anselms Genossen hatten ihm mitgeteilt, dass in Russland die Regierung gestürzt, die Bolschewisten jetzt Sieger seien. Als Sozialdemokrat und Gegner der Monarchie fühlte sich Anselm durchaus solidarisch. Es war Neujahrstag 1918. Johannas Vater und sein Prokurist unterhielten sich leise. Den als Handelspartner in Petersburg hatte man eine Woche zuvor erschossen und all seine Habe geplündert. Johanna schauerte in sich zusammen. Beim mitternächtlichen Bleigießen hatten die frisch Vermählten ihre Zukunft befragt. Johannas Gebilde hatte einem Stahlhelm geähnelt. Ein Kochtopf, behauptete Anselm. Johanna wusste es besser. Johannas Ahnung bewahrheitete sich. Anselm musste in den Krieg. So wollte es Gott und der Kaiser. Anselm schrieb seiner Frau jeden Tag. Die Botschaften kamen aus Russland, doch irgendwann blieben die Briefe aus. Es dauerte viele Wochen, bis eine Nachricht kam. Anselm liege in Lemberg, schwer verwundet, stand mit unbekannter Schrift auf der Karte, die der Postbote ihr überreichte. Tugelig. Johanna betete zwei Vaterunser. Dann holte sie ihr Schreibzeug hervor. Ich hoffe, du kommst bald nach Hause. Doch nicht Anselm, sondern der Brief kam zurück. Unzustellbar hatte man unter das Adressfeld gestempelt. Johanna bat ihren Vater um Rat. Der händigte ihr ein Packen kunstvoller Postamenten aus. Zum Tauschen teilte er seiner Tochter mit für eine Auskunft über Verlegungen von Lazaretten. Apropos Verlegung, sagte der Vater dann und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er habe momentan Sorgen mit der Fabrik. Johanna nickte. Zur gleichen Zeit mussten die Ärzte in einem der Sanitätszüge nach Wien einem Infanteristen das Ellbogengelenk entfernen. Das Knochenstück war nicht mehr zu retten gewesen. Jetzt hielten nur noch Muskeln und Sehnen den Ober- und Unterarm zusammen. Johanna packte zwei Koffer. Sie fuhr nach Lemberg, dem letzten bekannten Aufenthaltsort ihres Mannes. Verlegt teilte ihr der dortige Sanitäter mit und besaß ich die Perlschnüre, Borten und Zierbänder. Er zuckte die Achseln. Eine Dänemaid, brummte der Oberst, der unversehens dazugekommen und sich als Freund ihres Vaters entpuppte. Johanna knickste. Ich suche Anselm. Der Oberst wickte den Kopf. Gestorben. Das sagte er laut und langsam. Johanna erblasste. Anselm, die Monarchie, der Sieg, die Ehre. Johanna sah ihn verständnislos an. Es ist hoffnungslos. Fahr zurück, mein Kind. Der Oberst salutierte und entfernte sich. Johanna blickte ihm nach. Sie verstaute die väterlichen Produkte und fuhr heim. Mit seiner Linken hielt Anselm ein Weckglas ins Licht. Im Glas, das mit klarer Flüssigkeit gefüllt war, schwamm ein Knochenstück. Anselm hatte den Stabsarzt gebeten, einen Teil seines Ellbogens in Spiritus zu konservieren. Diese ungewöhnliche Bitte hatte ihn seine gewöhnliche Zigarettenration gekostet. Ein Krüppel murmelte Anselm verbittert, sein Gegenüber, ein alter Genosse und Freund, hob den Kopf. Er war mit dem Zählen der Flugblätter beschäftigt gewesen. Der Kaiser hat abgedankt, sagte er jetzt, ohne auf Anselms Feststellung einzugehen. Johanna ist schwanger. Hart setzte Anselm das Weckglas ab. Ein zukünftiger Revolutionär, Anselm? Nein, entgegnete Anselm und schlug ein Bein über das andere. Unsere Ziele? Die Tür öffnete sich und Johanna trat ein. Sie zog an der Kurtel, um den Vorhang zu schließen. Dänische Posamenten. Anselm schüttelte den Kopf. Ich habe nie gedacht, einmal von so viel Trotteln umgeben zu sein. Er zupfte an der schwarzen Armbinde, in der sein rechter Unterarm ruhte, und verabschiedete den Gefährten aus früheren Tagen. Dann ging alles sehr schnell. Johanna gebar einen Sohn. Es war eine leichte Geburt. Franz Friedrich Dehnel stand eine schwerere bevor. Er hatte sich mit Kriegsanleihen verspekuliert. Die Posamentenfabrik war bankrott. Johannas Mitgift fiel wenig später der Inflation zum Opfer, Johanna selbst der spanischen Grippe. Der verzweifelte Anselm nahm das als Zeichen, nahm seinen Sohn, seinen Ellbogenknochen sowie die nutzlos gewordenen Posamentenentwürfe und verließ den kleinen erzgebirgischen Ort. Sein Ziel war Amerika. Er starb 12 Jahre später bei einem Autounfall in Boston. Sein Sohn blieb in Amerika. Verwandte der Mutter nahmen ihn auf. Die ließen die Posamentenentwürfe patentieren. Du Ugelig, sagen Onkel und Tante manchmal, wenn den Neffen das Erbteil der Mutter, die Blaubeerallergie, plagt. Ansonsten geht es ihnen gut. Die Posamentenpatente bringen viel Geld. In Deutschland hat Denis Schwiegersohn, der Mann seiner ältesten Tochter, ein überzeugter Nazi, mit der Herstellung von Fallschirmseide begonnen. Man expandiert. Das Militär benötigt viel davon.
Vielen Dank, Peter Lenk. Jetzt hören wir nochmal das Trio Opal und jetzt mit Verstärkung. Ja, das Trio Opal besteht aus Studierenden an der Musikschule in Weimar. Als nächste Lesende begrüße ich Silvia Eckert. Ich hatte schon gesagt, sie kommt aus Leisnig. Das ist sozusagen zwischen Chemnitz und Leipzig irgendwie. Oder
ja, so voll im Dreieck ja. Zwischen Leipzig, Dresden, Chemnitz. Dresden,
ja. Hm. Und es ist eine schöne Landschaft dort.
Ja, das schöne Muldental.
Ja. Ja, und wie ist das so, das Leben auf dem Lande?
Ich genieße es. Also ich bin kein Großstadtmensch. Zwei Tage Leipzig reichen mir, obwohl ich lange hier gelebt habe und die Stadt auch sehr liebe. Aber ich bin wirklich so ein richtiges Landei geworden.
Aber es ist natürlich noch viel schwerer, vielleicht von der Literatur zu leben, als in der Großstadt.
Ja, sicher ist es hier und dort nicht leicht, aber es ist was, wo ich merke, dass man mittlerweile doch eine gewisse Bekanntheit auch so erlangt hat, weil die Presse natürlich auch sehr solidarisch sich immer verhält mit der schreibenden Zunft.
Aber und mehr im ländlichen Raum.
Ja, also, genau. Ja, also muss ich wirklich sagen, die unterstützen eigentlich vieles, was wir auch so an Projekten in Richtung Schreiben machen, sehr.
Und was sind das für Projekte?
Ja, also ich selber habe viele Schreibwerkstätten auch mit Menschen gemacht, weil ich das sehr wichtig finde, also auch andere zu ermutigen zum Schreiben. Viele trauen sich ja immer nicht so den Anfang wieder, nach langer Zeit mal den Stift wieder in die Hand zu nehmen. Ja, und es sind aber auch viele Projekte, die so mit Ermutigung zu tun haben, also nicht nur zum Schreiben. Wir haben jetzt gerade auch ein Projekt, wo es darum geht, Menschen zu ihren Stehaufgeschichten zu bewegen, also darüber zu erzählen, wie sie selber sich wieder aufgerappelt haben nach irgendwelchen Niedergängen sozusagen und die miteinander zu teilen. Also wir wollen Erzähl- und Schreibkultur fördern.
Ja. Du hast ja auch so ein Doppelband betreut mit sächsischen Sagen.
Ja, genau. Aber da bin ich also nicht für den Inhalt zuständig gewesen, sondern mehr wirklich für das Korrektorat und Lektorat. Ja, und das war auch eine sehr interessante Geschichte.
Da hast du sicher auch vieles Neues erfahren.
Ja, genau. Also ganz viel, weil ich ja auch nicht dort geboren bin. Und dadurch habe ich also sehr viele interessante Sagen auch aus der Region nochmal kennengelernt.
Und du sagst von dir, dass dich die Kurzform reizt.
Ja.
Insofern
genau.
Kommt dir dann sowas gelegen wie unsere Angebote?
Ja, also ich finde es unheimlich spannend, wenn man nur wenig Raum hat, um zu versuchen, doch so eine gewisse Welt irgendwie aufzubauen. Und ja, das ist das, was eben bei den Kurzgeschichten möglich ist.
Ja, dann hören wir jetzt deine Kurzgeschichte.
Ja. Dunkellicht. Herr Fischer, Herr Fischer, wie tief ist das Wasser heut? Rufen die Kinder von der einen Seite des Spielfeldes. Von der anderen antwortet Kerstin. 15 Meter. 100, denkt das Mädchen, das abseits steht, allein auf einer Insel, seiner Insel. Das Mädchen friert, obwohl die September-Sonne scheint, die aber nicht genug Kraft hat, die Luft zu wärmen, die über dem kalten, düsteren Meer liegt, das die Insel umspült. Wenn Mutter jetzt hier wäre, müsste ich nicht frieren, weiß das Mädchen. Aber Mama ist weg, seit ein paar Wochen. Dafür ist der Vater plötzlich da, der früher immer weg war. Er versucht zu erklären, aber die Worte, mit denen er zu erklären versucht, sind gelogen. Das spürt das Mädchen genau. Es starrt auf Vaters Gesicht, wenn es fragt, wartet auf die lange Nase, die dort wachsen müsste. Aber da wächst keine. Manchmal gibt es Lügen, bei denen man nicht böse lügt, hatte die Mutter gesagt. Notlügen. Ob man von Notlügen keine lange Nase bekommt? Das Mädchen würde die Mutter gern fragen, aber Mama ist weg. Und den Antworten des Vaters traut das Mädchen nicht. Er kann ihr nie in die Augen sehen, wenn sie mit ihm spricht. Wie soll man jemandem glauben, der einem beim Sprechen nicht in die Augen sehen kann? Wie sollen wir da rüberkommen? Fragen die Kinder. Krebsgang rückwärts, bestimmt Kerstin. Kerstin ist eine Magierin. Sie kann machen, dass alle machen, was sie sagt. Ja, man hört auf Kerstin immer. Und so verwandeln sich die Mitspieler jetzt in Krebse, lassen sich auf dem Boden nieder, bewegen sich hektisch in ihren Panzerkörpern, rudern mit den Antennenfühlern, rennen ineinander, verkeilen sich mit den Scheren. Nur ihre Münder lachen und kreischen weiterhin menschengleich. Das Mädchen betrachtet das wirre Treiben von seiner Insel aus, hält sich die Ohren zu wegen des Lärms. Das Mädchen hasst Lärm. Lärm ist es nicht gewöhnt. Mit Mama war es immer ruhig zugegangen. Aber in der Schule ist es laut. Also hasst das Mädchen Schule. Und Kinder. Kinder sind ihr unheimlich. Deren Worte klingen haifischbissig. Ihre Blicke geben nie Ruhe. Sie spürt sie in ihrem Rücken, auch wenn sie abgewandt steht. Und abends im Bett, wenn die Bilder des Tages nochmals vorüberziehen, dann fühlt sie die Blicke der anderen. Wie Tentakel von Feuerquallen brennen sie auf ihrer Haut. Wenn die Mutter noch da wäre, die würde das Brennen wegstreicheln, ja, aber Mama ist weg. Einzig die Lehrerin ist ein bisschen wie sie. Nicht was das Aussehen betrifft, nein, das ist nicht weich genug, aber immerhin, sie spricht mit einer ähnlich weichen Stimme. Und manchmal streichelt sie dem Mädchen mit ähnlich weicher Hand übers Haar. Noch immer krebsen die Kinder wild durcheinander, schubsen und schieben sich, fallen, rappeln sich wieder auf, drängen weiter. Mein Gott, so viele Bilder gleichzeitig, das ist das Auge des Mädchens nicht gewöhnt. Die Mutter war für Ordnung, immer eins nach dem anderen. Aber Mama ist weg. Die Bilder flackern, hektisch, bis Kerstin auf Krebsjagd an der Insel des Kindes vorüberkommt. Da erstarren nicht nur die Bilder, da hakt auch die Zeit. Kerstin fixiert das Mädchen mit einem eisigen Blick, einem Muränenblick, der macht, dass die Kleine noch kleiner wird, dass sie immer schneller atmen muss, dass sich ihre Lunge in die Kiemen eines Fisches verwandelt, der an Land geschwemmt wird und jetzt panisch über den Sand zappelt und springt und mit weit aufgerissenem Maul nach Luft schnappt. Erst als Kerstin den Blick des Mädchens wieder freigibt, atmet es langsamer, tiefer und gierig die Luft, die jetzt salzig schmeckt und gleichzeitig bitter. Und die schwer ist von Nebeldunst. Durch den Schleier vor seinen Augen sieht das Mädchen, wie in der Ferne ein Schatten aus dem Wasser taucht. Der Schatten bewegt sich auf sie zu, nimmt im Näherkommen schemenhaft Konturen an. Er sieht aus wie eine riesige Meerhexe mit riesigen Brüsten, die das Wasser wie eine Flutwelle vor sich herschieben. Unausweichlich wälzt sich das Wasser heran, der Meeresspiegel steigt mit jedem Schritt, den die Hexe auf die Insel zugeht. Die Wogen rollen über den Strand, ergießen sich, gischtspritzend, schäumend vor Wut landeinwärts. Mit den Wellen umspült Angst erst die Füße des Mädchens, dann ihre Waden, die Schenkel, den Bauch, steigt über ihre Brust, die Schultern, bis zum Kinn, bis zu den Lippen. Sie steht wie gelähmt, rührt sich nicht, schlägt nicht mit den Armen, versucht nicht zu schwimmen. Das Mädchen weiß, dass es nicht schwimmen kann. Die Mutter hat es ihr beibringen wollen, demnächst. Nachdem sich die Fluten über die Insel verteilt haben, sieht das Mädchen das Gesicht des Wasserwesens klarer vor sich. Entsetzt erkennt sie, das ist keine Meerhexe, das ist die Antreiberin. So hat das Mädchen heimlich die Frau getauft, die auf die Kinder aufpassen soll. Eigentlich heißt sie Frau Fröhlich. Aber wie soll man jemanden Frau Fröhlich rufen, der die ganze Zeit nur Kommandos brüllt oder Worte, die einen schrumpfen lassen, so wie jetzt? Was stehst du hier rum? Du flennst doch nicht schon wieder, oder? Das Blut rauscht in den Ohren des Mädchens im Takt mit der Brandung des Meeres ringsum. Der Sog zerrt immer stärker an ihrem Körper, wird immer gieriger. Ich rede mit dir! Sieht die Antreiberin denn nicht, dass das Mädchen nicht sprechen kann? Wegen des Wassers und wegen der Angst? Herr Fischer, wie tief ist das Wasser heut? Rufen die Kinder. 70 Meter, antwortet Kerstin. Unendlich tief, denkt das Mädchen. Wie sollen wir da rüberkommen, fragen die Kinder. Tauchen, befiehlt Kerstin. Tauchen, echot es in dem Mädchen. Und im selben Moment ist ihr, als wüchsen Schuppen auf ihrer Haut, die sie abschirmen vor allem draußen und sie einkapseln in sich. Ja, Kerstin ist eine Zauberin, eine große. Die Antreiberin schimpft immer noch auf das Mädchen ein, wütender als zuvor, weil sie merkt, dass ihre Worte jetzt an dessen Körper abzuprallen scheinen. Das Mädchen starrt auf den Mund der Frau, beobachtet, gleichgültig fast, wie mit jedem Wort der Zorn so lebendig daraus hervorspringt, wie die giftigen Kröten aus dem Mund der bösen Schwester im Märchen. Doch das Mädchen spürt keine Angst mehr. Es lässt sich einfach sinken, taucht in das Wasser, das sie umhüllt, dunkel Licht.
Dankeschön. Ja, vielen Dank, Silvia Eckert. Jetzt wieder als Trio oder als Duo wieder? Okay.
Also es ist nicht ganz leicht, mit dieser zarten Musik hier sich durchzusetzen. Und da haben wir gleich noch ein neues Thema, was sozusagen eigentlich mit Lautstärke verbunden ist. Das ist der Fußball. Ich frage jetzt mal in die Runde, ob jemand weiß, wer Domenico Tedesco ist. Also ich wusste bisher nicht, wer das ist. Weiß das jemand? Ja, er... Ist das ein Trainer? Ne? Oder? Ah ja, ich las nämlich in der Leipziger Volkszeitung vom 11. März mit der schönen Überschrift zu Da brennt wieder Licht im Schacht. Da hatte also Aue, der FC Erzgebirge Aue, sozusagen 1-0 gewonnen und hat damit seinen Abstieg irgendwie ein bisschen verzögert, oder?
Na, jetzt haben sie wieder Anschluss hergestellt.
Sie wieder Anschluss hergestellt. Es geht nämlich um eine Geschichte zu diesem Erzgebirgs Fußballverein in der zweiten Bundesliga. Und die wird uns Ulrike Schürer vorlesen. Aber vorher meine Frage, wie kommt man dazu, einen Text über ein Fußballspiel zu schreiben? Also den Besuch sozusagen eines Fußballspiels.
Naja, der entstand, geht mein Mikro, bin ich zu verstehen?
Geht das Rechte?
Hallo?
Hallo? Ja, hallo, geht das jetzt? Ja, ja, genau, wunderbar. Ich muss mich nämlich stimmlich heute ein bisschen durchkämpfen, bin etwas erkältet. Es gibt da eine Geschichte dazu, also diese Geschichte habe ich geschrieben, als ich unter dem Eindruck eines Besuchs im Stadion stand, das wird man der Geschichte auch anhören, warum ich der FC Erzgebirge oder Wismut Aue, wie wir natürlich immer den Verein noch nennen, warum der mich so begeistert, das frage ich mich selber, weil ich war gar nicht so oft im Stadion und war gar nicht oft bei Spielen. Ich habe meinem Freund, der Schwabe ist, mal einen Wikipedia-Artikel vorgelesen über Jörg Weißflog. Das ist in den 80er Jahren der Torwart von Aue gewesen. Und der hat mal ein Tor direkt aus dem Spiel heraus erzielt, nach Flanke von Harald Mothes. Und als ich das vorlas, und Harald Mothes ist auch ein ganz legendärer Mittelfeldstratege, schossen mir die Tränen in die Augen. Und da rief ich ganz empört meinen Bruder an und habe gesagt, weißt du, unser Vater, der hat sich in unserer Erziehung, da hat er sich nie wirklich eingebracht, aber irgendwie ist es ihm gelungen, uns diese irrationale Liebe zu Wismut Aue einzupflanzen. Und ja, ich kann es nicht erklären, aber es ist sozusagen, ich bin dem Verein mit dem Blut gewissermaßen zugetan.
Bist du schon ehrenwachtig Gast geworden?
Nee, aber das nicht, aber mein Bruder, mein Vater auf jeden Fall.
Ah ja, okay. Und dann müsstest du vielleicht mal diesen Club, diese Geschichte vorlesen.
Ja.
Aber wir, apropos vorlesen, Sie können dann noch von diesen Heften Gebrauch machen. Dort sind alle Preisträgergeschichten enthalten und wer also Interesse hat, kann sich da auch so eine Broschüre mitnehmen. Ja, Ulrike Schürer, wir hören. Gut.
Gebirge, Gebirge, Erzgebirge. Es war ein nasskalter Nachmittag. Doch mitten in die trübe, vom Regen fad und grau gewaschene Herbststimmung blühten abertausende Veilchen. Im Stadion erreichte der Trubel Betriebstemperatur. Immer wieder reihum brandeten Gesänge. Die Versammelten schwenkten ihre Schals und Fahnen und verwandelten die Ränge in ein lila-weißes Meer mit heftigem Seegang. Von seinem Grund auf stieg in stolzer Melodie die Kunde vom Los der hier Lebenden. Wir kommen aus der Tiefe. Alexander vernahm sie belustigt. Hinter seiner Stirn drängelten sich wie ein Haufen Erstklässler sarkastische Kommentare, die darauf warteten, von Luise belacht zu werden. Doch er kam nicht dazu, sie loszuwerden. Er stolperte Luise hinterher, die gekonnt und gleichermaßen geschwind wie ihr Vater und Bruder durch die Sitzreihen turnte. In der allgemeinen Hektik wurde auch Alexander umstandslos in die markigen Willkommensgesten einbezogen, mit denen man sich hier empfing. Menschen, die er nie zuvor in seinem Leben gesehen hatte, hieben mit Bärenpranken auf seine Schulter, sodass er fast zur Seite kippte, oder klatschten ungelenk seine Hände ab, die er eher zum Schutz als zum Gruß erhob. Gerade wollte er Luise fragen, was dieser seltsame Laut bedeute, den sie hier alle naselang ausstießen, Kliauf oder Gauf oder so ähnlich, da querte er zuerst des Bruders, dann des Vaters Blick, die sich angespannt abwesend ihren Weg durchs Gewühl bahnten. Seine Erheiterung prallte schmerzhaft auf dem Beton ironiefreien Ernstes und er nahm sich vor, auf seine Bemerkung besser zu verzichten. Den Besuch im Gebirge hatte er mehrmals vereitelt. Mal eine Konferenz, dann Korrekturen, eine Einladung bei Kollegen, die Premiere eines Theaterstücks als gewichtige Gründe vorgeschoben. Erst als Luise enttäuscht die Ernsthaftigkeit seiner Gefühle bezweifelte, gab er generös nach. Viel ziehe ihn ja nicht in diese Mini-Bergwelt, diese Kuscheltieralpen mit dem Geschnitze und Geklöpple und der kitschigen Weihnachtsfolklore. Noch verstünde er, warum er nach alter Vater Sitte oder wie unbedingt der Familie präsentiert werden müsse. Aber schon gut, er hob besänftigend die Hände, wenn es ihr so wichtig sei und sie verspreche, ihn nicht zu einer Bergparade zu schleppen. Am nächsten Wochenende hätte er noch keine Pläne. Luise war erfreut zum Telefon gelaufen und mit rätselhafter Miene zurückgekehrt. Es folgte das übliche alberne Hin und Her,
bevor er es aus ihr heraus hatte. »Zum Fußball?« fragte er entgeistert. »Du sagtest keine Bergparade.« »Ich meinte das sinnbildlich. Das Spiel ist wichtig. Für wen?« »Ach, du bist immer so. Ich würde aber gern.« »Du? Seit wann interessierst du dich für Fußball?« Der Blick, mit dem sie ihn bedachte, hieß: »Nichts weißt du von mir.« Das stimmte in diesem Fall, denn dass Luise dafür etwas übrig hatte, passte überhaupt nicht ins Bild. Fußball. Er lachte einen einzigen, placierten Lacher. In seinem Bild von ihr hatte sie nur etwas übrig für ihn. »Ich dachte, ich soll deine Familie kennenlernen, deine Heimat«, sagte er streitsüchtig. »Sollst du ja auch. Beim Fußball oder was?« Luise hatte hintergründig mit den Schultern gezuckt. Stimmengewirr verdrängte die Erinnerung. Um die erwartete Sporttruppe rankten sich, verzweigt und verworren wie knöterig, detailreiche Feststellungen und Prognosen. Kein anderes Thema würde hier länger als Sekunden überleben. Familie, Klatsch, Reisen, Arbeit, Politik, Krieg oder Frieden. Nichts, was für andere eine Rolle spielen mochte, gedieh auf diesem Rasen, der gedrängt war mit den unaussprechlichen Hoffnungen von Generationen und dem Schweiß der eigentümlichen Versuche, sie zu erfüllen. Selbst die Gegenwart von Fremden wie ihm, die unversehens in jene geschlossene, sich stets gleiche Welt eingedrungen und nicht gleichermaßen in der Lage waren, diese hanebüchenen Simpeleien als das Allerselbstverständlichste aufzufassen, machte die eifrig Disputierenden keineswegs befangen. Staunend, eher fassungslos, lauschte Alexander der über ihn hinwegwogenden, nie stockenden, halsbrecherisch inszenierten Fußballplauderei. Von den tieferen Beweggründen der Fans, von den Lebensbindungen an die Mannschaft ahnte er nichts. Wie sollte er da den heiligen Ernst begreifen, den sie den sportlichen Leistungen von Menschen widmeten, mit denen sie weder verwandt noch bekannt waren? Selbst die nüchternen, rational wirkenden Geister unter ihnen schienen mysteriöse Verbindungen zwischen manisch gemurmelten Berechnungen und späteren Spielausgängen nicht rundweg auszuschließen. »Mit 12 Punkten bist du dicke dabei. Reichen 10 Punkte aus den nächsten 5 Spielen. Nur wenn du dort den Punkt nicht holst, hängst du wieder richtig drin. Aber der Ausgleich so unglücklich in der letzten Minute, sie haben ja gut gespielt und dann eine Minute gepennt, darf nicht passieren. Jetzt mal wieder zu spielen wie vor 2 Wochen in Regenhausen, dann wird's interessant.« Mit Luise tauschte Alexander schmunzelnde Blicke voller Augenverdrehung, die ihn ganz ähnliche Orientierungsprobleme seiner Liebsten versicherten. Dann war es soweit. Forsche Blaskapellentöne verkündeten den Einzug der Gladiatoren. Glück auf, Glück auf. Zu Tausenden intonierten die Menschen im Stadion die erinnerungsschwere Hymne des Bergmanns. Alexander hatte gehört von Argentinien. Dort sei Fußball wichtiger fast noch als das tägliche Brot. Er war auf wundersame Weise nur 100 Kilometer südlich von Heldenstadt in Argentinien gelandet. Ein älterer Herr mit Schiebermütze, grau verstoppeltem Kinn und übersichtlichem Gebiss hatte eben an der Kasse seine letzten Cent für das Eintrittsbillett zusammengekratzt. Der Hintermann, ohne viel Gewese, half mit dem aus, was noch fehlte. Verwirrt wie er war, schwadronierte der Alte an Dankesstatt vor den Umstehenden. Lieber lässt er sich den Strom abstellen, als das Heimspiel zu verpassen. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Zeile um Zeile, Strophe um Strophe, entrang sich prosaischen Gebirgsgemütern bewegter Gesang. Erst glaubte er sich zu verhören. Doch zu deutlich heraus aus dem Männerkrölen klang, melodiesicher und kein Deut ironisch, Luises Altstimme. Die Träne der Rührung sah er nicht. Sie verschleierte das ihm abgewandte linke Auge. Irritiert schaute er sich um, sah in die Gesichter der Menschen neben und hinter sich und blickte in so manchen grobschlächtigen, verkniffenen Zug, der auf nicht ganz einfache psychologische Abläufe hindeutete. Der Herrgott musste, als er einst durch diese Täler wandelte und die Antlitze schuf, aus seinen ganz eigenen Gründen bei dem ein oder anderen mit Schönheit ein wenig geknausert und der Bodenständigkeit und Einfachheit den Vorzug gegeben haben, ging es Alexander durch den Kopf. Wohl nicht, weil er die Menschen hier nicht mochte, sondern weil er es ehrlich mit ihnen meinte, keine Leichtigkeit vorgaukeln wollte, die es für ihr Dasein lange, dunkle Jahrhunderte nicht geben sollte. Anpfiff. Ein gegnerischer Spieler fällt vom Wind. Pfiff gegen uns. Krächzend reißt sich der Unmut nicht nur von den bierrauen Kehlen im Stadion los. Die ganze Stadt macht sich Luft. Aus den Poren der Berge austretend rollt der Groll in tausenden kleinen Lawinen hinunter ins malerische Tal bis auf den Boden des Kessels, wo er zu einem wütenden Schmähen ineinander rinnt, aufschäumt, sich beruhigt, um dann scheinbar arglos vor sich hin zu köcheln. Das Stadiontier hat nur geknurrt. Jetzt brüllt es das erste Mal in ungebremstem Zorn, die Chance zum Tor leichtfertig vergeben. An diesem Orte verfehlte es die Wahrheit, nur von Hoffnung und Erwartung zu sprechen. Es geht um Pflicht und Schuld dem Volk gegenüber, dessen zähen kämpferischen Stolz man mit dem veilchenblauen Trikot verliehen bekam. Ausdruck eines leidenschaftlichen Vertrauens, dem sich nur würdig erweist, wer sich mit klugen, schnörkellosen Bewegungen und getrieben von der Kraft bis zum Zerreißen arbeitender Muskeln übers Spielfeld wühlt. Dieses Vertrauen verhöhnt, wer saft- und kraftlos oder wie ein Gockel durch die Gegend tänzelt. Der eigene Mann gefällt vom Gegner und stille an der Stelle, wo die Publikumsseele der geschundenen Helden den ahndenden Pfiff erwartet. Wer ehrlich und aufopferungsvoll für sie streitet, für den kämpfen sie mit jeder Körper- und Stimmbandfaser. Ohrenbetäubend prasseln die Beschimpfungen auf den Tatenlosen unten, der das Unrecht geschehen lässt. Alles sieht man auf den Rängen kommen, früher, deutlicher, als die Spieler und als der Trainer sowieso. Das ist nicht unterhalten, das ist existenziell. Hier oben ist alles sonnenklar, während unten Blindheit herrscht, an den Linien, erst recht auf dem Feld. Alles ist so wenig. Was treiben die denn? Steh auf, du Sau! Wie ein geschliffener, bunter Kiesel verschwindet die Rede vom Fairplay im Gemalme der kratigen, verschlackten Brocken eines harter Arbeit verbundenen Wortschatzes. Gelungenen Aktionen zollt man durchaus Respekt, auch wenn sie am Ende erfolglos bleiben. Und nur in solchen Augenblicken weicht das Unzivilisierte aus dem Stadiontier. Alexander forschte in Luises Gesicht. Es war voller Anspannung, verzerrt jetzt vom Fiebern, mit dem sie wie der Rest der in den Vereinsfarben kostümierten Menge den Sieg der ihren offenbar herbeizuzwingen beabsichtigte. Ertappt in ihrer Erregung, lächelte sie ihm entschuldigend zu. Klamme Finger suchten die Wärme seiner Hand und schon zog sie das Spiel wieder in seinen Bann. Die Hand hielt sie fest. Und wenigstens das sorgte für etwas Behagen inmitten des grotesken Trubels. Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit begann erneut der Regen. In dünnen Fäden maulte und nörgelte er ins Tal. Dann, kurz vor dem 16er, verliert der Gegner den Ball. 15.000 Augenpaare folgen dem Konter. Es geht blitzschnell, raunen, dröhnen, Tor. Der explosive Jubel riss Alexander von seinem Sitz. Spontan umarmte er seinen Nachbarn, einen dürren Kerl mit strähnigen Haaren und starkem Bieratem, der ihn im Freudentaumel in die Luft hob. Als ihn der Spargel in der Metallica-Jacke wieder auf die Füße gestellt hatte, begegnete Alexander Luises Blick. »Ich dachte, du magst keinen Fußball«, sagte sie mit leisem Triumph in der Stimme. Das Publikum sehnte nun fröhlich, in seiner grimmigen, angespannten Weise das glückliche Ende herbei. Sie konnten zum Spitzentrio der Liga aufschließen. Und dann, wer wusste es schon? Irgendwie war es greifbar. Im Regen auf der Zunge schmeckten sie die Vorfreude eines möglichen Aufstiegs, des erneuten Emporkommens ihres kleinen Volkes aus den Tiefen der verschlungenen Schächte ihrer Heimat.
Vielen Dank, Ulrike Schürer. Und zum Abschluss und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, hören wir nochmal das jetzt komplette Trio Opal. Und ja, ich freue mich drauf und hoffe, ihr seid gut zu hören. herzlichen Dank allen Mitwirkenden und Ihnen noch einen schönen Messetag und pardon, dass wir eine Minute überzogen haben.
Eine Minute?
Zwei Minuten.
Zwei Minuten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.